Am 21. Februar 1916 attackieren deutsche Truppen die stärkste Festung Frankreichs. 10 Monate wird diese Schlacht andauern. Mehr als 200.000 Tote lässt sie zurück. Doch am Frontverlauf hat sich danach fast nichts verändert. So wird die Knochenmühle an den Ufern der Maas, wird Verdun zum Symbol für den Stellungskrieg im Westen, für das sinnlose Sterben im Schützengraben und für zwei Nationen zum Trauma, dessen Schrecken noch Jahrzehnte nachwirkt. Verbrechen der Vergangenheit. Ein Crime-Podcast von GeoEpoche und RTL Plus.
Hallo, herzlich willkommen bei Verbrechen der Vergangenheit, dem GeoEpoche-Podcast über die dunkle Seite des Menschen und der Macht. In dieser Folge rekonstruieren wir die längste Schlacht des Ersten Weltkrieges. Die begann vor ziemlich genau 110 Jahren und das wird, da kann ich nur schon mal warnen, schrecklich. Da müsst ihr was aushalten oder dann entsprechend skippen. Daran erinnere ich nachher auch nochmal. Aber wir starten nicht mit dem, was damals in den Schützengräben von Verdun geschah. Das hören wir gleich in der Geschichte ausführlich. Wer zum Beispiel überhaupt die Entscheidung getroffen hat, diese Schlacht zu beginnen. Wir starten mit der Erinnerung daran. Ich bin Insa Bethke, Redakteurin bei GeoEpoche und mir gegenüber sitzt mein Kollege Joachim Telgenbüscher. Hallo, schön, dass du da bist.
Moin zusammen.
Joachim, es gibt Orte, die stehen exemplarisch für die Schrecken des 20. Jahrhunderts, für das unglaubliche Leid, das Menschen einander zufügen können, für die Hölle auf Erden. Auschwitz gehört ganz sicher dazu, aber Verdun eben auch. Woran denkst du, wenn du dieses Wort hörst, Verdun?
Ich bin ja ein Kind der 80er Jahre, kann ich an dieser Stelle gestehen. Und ich kannte lange keinen anderen Bundeskanzler als Helmut Kohl. Und genau den verbinde ich auch mit Verdun. Da hat er ja im September 1984 gemeinsam mit dem französischen Präsidenten François Mitterrand der vielen Toten gedacht, die in dieser Schlacht gefallen sind. Das Bild dieser historischen Geste, das ging um die Welt und ist für mich persönlich immer noch eines der hoffnungsvollsten Bilder der letzten 100 Jahre. Denn Kohl und Mitterrand haben einander die Hand gereicht. Sie standen also minutenlang schweigend vor dem Ossuaire de Douaumont. Also das ist ein Beinhaus, in dem bis heute die Knochen von rund 130.000 Soldaten aufbewahrt werden, Franzosen und Deutsche.
Ja, ich bin auch ein Kind der 80er. Die Tagesschau damals, die erinnere ich nicht. Aber diese Szene, die ging dann ja oder geht ja bis heute durch die Medien. Wenn ich mich nicht irre, ging die Geste aber von Mitterrand aus, nicht von Kohl.
Stimmt. Ich habe mir extra für diese Folge nochmal ein Video dieser Szene angeguckt und da sieht man sehr deutlich, wie Mitterrand so seine Hand ausstreckt, also nicht wirklich weit, aber man merkt schon, da ist eine Reaktion und dann kommt Kohl und ergreift sie. Und dem deutschen Journalisten Ulrich Wickert hat Mitterrand dann später anvertraut, dass er plötzlich das Bedürfnis verspürt habe, aus seiner Vereinsamung auszubrechen und irgendwie mit dieser Geste Helmut Kohl zu erreichen. Der Bundeskanzler hat diese Version dann im Nachhinein auch bestätigt, also war wohl wirklich so. Wenn ich mir dieses Bild, das ist ja ziemlich legendär, dieses historischen Gedenkens anschaue, dann glaube ich, in Kohls Gesicht fast sowas wie Erleichterung zu erkennen.
Also ja, der gemeinsame Besuch in Verdun, der war von Mitterrand ja auch als eine Art Wiedergutmachung gedacht. Denn bei der Gedenkfeier zum 40. Jahrestag der Landung in der Normandie im Juni 84, also wenige Monate vor dem, was du gerade geschildert hast, da war der Bundeskanzler von den Alliierten nicht eingeladen worden.
Ja, aber Helmut Kohl war jetzt über diese Nichteinladung gar nicht besonders überrascht oder empört. Trotzdem hat er dann die Gelegenheit schnell ergriffen, als er gemerkt hat, dass Mitterrand offen ist für eine deutsch-französische Gedenkveranstaltung. Der Vorschlag, sich in Verdun zu treffen, der kam dann auch von Kohl. Dort sei, Zitat, der Irrsinn der Kriege am deutlichsten zutage getreten. Man kann nicht mit allem, was Kohl so gemacht hat, einer Meinung sein, finde ich. Aber in diesem Punkt würde ich ihm auf keinen Fall widersprechen.
Würde ich auch nicht tun. Für den französischen Präsidenten war der Besuch in Verdun ja zugleich, aber auch eine Reise in seine eigene Vergangenheit. Mitterrand war dort im Juni 1940, also während des Zweiten Weltkriegs, als junger Soldat durch deutsche Tiefflieger verwundet worden und ist dann bald darauf in Kriegsgefangenschaft geraten.
Ja, und wenn ich mich nicht irre, ist er, glaube ich, dann irgendwann auch aus der Kriegsgefangenschaft geflohen und hat in Frankreich, glaube ich, sich auch an der Resistance beteiligt. Kohl, der war gut 13 Jahre jünger als Mitterrand. Also der hat nicht mehr im Zweiten Weltkrieg gekämpft. Das ist auch die berühmte Gnade der späten Geburt, von der er dann als Kanzler gesprochen hat. Also seine Generation ist eben nicht vor diese schwierige Entscheidung gestellt worden, mitzumachen oder Widerstand zu leisten. Trotzdem hat auch Helmut Kohl eine persönliche Beziehung zu Verdun. Sein Vater Hans, später Finanzbeamter, der hat dort 1916 mitgekämpft.
Ja, und in dieses Jahr 1916 würden wir euch jetzt gern mitnehmen, denn 1916, da spielt ja unsere heutige Folge. Joachim, wie würdest du denn dieses Jahr charakterisieren? Welchen Platz nimmt es in der Geschichte des Ersten Weltkrieges ein?
Es ist vor allem das blutigste Jahr in diesem ohnehin ja schon sehr blutigen Krieg. Denn es wird ja 1916 nicht nur in Verdun gekämpft. Auch anderswo finden fürchterliche Schlachten statt, zum Beispiel an der Somme. Ich habe in England studiert, da ist die Schlacht an der Somme der zentrale Erinnerungsort, auch weil da so viele Briten gefallen sind. Und da gibt es die roten Klatschmohnblüten als Symbol bis heute für das Sterben, auch für dieses sinnlose Sterben in Nordfrankreich. An der Ostfront, die wird im Ersten Weltkrieg ja oft vergessen. Da fordert zeitgleich die Brusilow-Offensive hunderttausende Opfer. Es sterben also nicht nur Soldaten in Verdun, sondern in weiten Teilen Europas. Ich bin vor längerer Zeit mal über eine Ausgabe des deutschen Satiremagazins Der wahre Jakob aus dem Sommer 1916 gestolpert. Das Titelbild ist mir in Erinnerung geblieben. Es ist nämlich wirklich genial, weil es dieses Schreckensjahr 1916 mit einer einzigen Zeichnung perfekt auf den Punkt bringt.
Ja, jetzt bitte einmal Disziplin Bildbeschreibung. Was ist drauf zu sehen?
Die Erde, und zwar aus dem All, ist ja 1916 eine Perspektive, die Menschen bis dahin noch gar nicht aus eigener Anschauung kannten. Das dauert nochmal ein halbes Jahrhundert. Und auf dieser Illustration, ist also kein Foto, klar, ist unser Heimatplanet komplett rot eingefärbt und es laufen so dicke Blutstropfen herab, fallen herunter, so ins schwarze Nichts. Die Unterzeile lautet lakonisch: Die Erde im Jahr 1916 vom Mond aus gesehen.
Ja, das klingt wirklich sehr eindrücklich. Ohne das Bild gesehen zu haben, würde ich sagen, da schwingt der Vorwurf mit, dass die Menschheit einfach kollektiv versagt hat.
Absolut. Wobei ich dazu sagen muss, dass Der wahre Jakob, also dieses Magazin, ein sozialdemokratisches Blatt war und die SPD hat sich ja vor 1914 nicht als Kriegstreiberin hervorgetan, auch wenn sie dann letztlich den Kriegskrediten geschlossen zugestimmt hat. Das war ja der berühmt-berüchtigte Burgfrieden im Deutschen Reich. Also als der Krieg dann ausgebrochen war, haben ja auch die Sozialdemokraten mitgemacht in dem Sinne.
Ja, wir beide haben ja bei Verbrechen der Vergangenheit schon mal eine Doppelfolge über den Ausbruch des Ersten Weltkriegs gemacht. Wer von euch genau wissen will, wie es zu dieser Menschheitskatastrophe, die dieser Krieg war, kommen konnte, der sollte da mal reinhören. Wir rekonstruieren da in den beiden Folgen detailliert, was in den entscheidenden Wochen nach der Ermordung des österreichisch-ungarischen Thronfolgers Franz Ferdinand in Sarajevo geschah. Und Spoiler schon mal, um Sarajevo geht es übrigens auch in unserer nächsten Folge hier bei Verbrechen der Vergangenheit.
Bin ich auch wieder dabei.
Ja, andere Zeit dann aber. Jetzt zurück zum Ersten Weltkrieg. Aus heutiger Sicht ist es schier unbegreiflich, dass die europäischen Regierungschefs damals einen großen Krieg riskiert haben, denn sie mussten eigentlich doch wissen, was sie erwartet. Oder etwa nicht, Joachim?
Ja, es war 1914 wie so oft in der Geschichte. Die Zukunft war schon da, aber die meisten Zeitgenossen waren nicht scharfsinnig genug, um die Zeichen der neuen Zeit auch wahrzunehmen. Und nur deswegen haben sie einen Krieg begonnen, der schlimmer war als alle anderen zuvor. Ich will die Verantwortlichen von damals jetzt nicht entschuldigen, aber ich muss ihnen doch zugute halten, dass sie sich im Juli, August 1914 einfach nicht vorstellen konnten, wie fürchterlich dieser Krieg am Ende sein würde.
Ja, du hast gesagt, nicht scharfsinnig genug. Das musst du noch mal ein bisschen erklären. Was wurde da übersehen? Welche Zeichen der Zeit?
Zum Beispiel den russisch-japanischen Krieg von 1904, 1905. Da wurde schon lange vor dem Ersten Weltkrieg ziemlich deutlich, wie brutal ein Krieg zwischen industrialisierten Nationen sein würde. Also hat im fernen Asien stattgefunden, aber da wurden auf den Schlachtfeldern tausende Soldaten von Maschinengewehren niedergemäht. Die Leichenberge türmten sich, Kadaver verwesten im Stacheldraht. Aber nur wenige Politiker und Militärs haben daraus dann die richtigen Schlüsse gezogen. Einer von denen, den muss ich hier lobend hervorheben, war der Hamburger Sozialdemokrat Wilhelm Lamsus. Der hat 1912 ein Büchlein mit dem prophetischen Titel veröffentlicht, Das Menschenschlachthaus. Und wenn man das heute liest, dann sieht man ganz klar, da nimmt er die Schrecken von Verdun und auch von den anderen Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs vorweg.
Ja, hätten das bloß mehr Leute damals gelesen. Die Entscheider in den europäischen Hauptstädten, die hielten den Krieg jedenfalls weiterhin für eine Option, ja, für die Fortsetzung der Politik im Grunde mit anderen Mitteln.
Ja, Karl von Clausewitz, der große Kriegstheoretiker, ne, der hat ja die Lehre aufgestellt vom Primat der Politik, also dass politisches und nicht militärisches Denken die Staatsführung auch im Krieg prägen muss. Das wird sich im Ersten Weltkrieg ins Gegenteil verkehren. Das werden wir gleich mitbekommen.
Ja, spätestens im Herbst 1914, als der ja anfangs erhoffte kurze Feldzug ausgeblieben war und die Fronten ja in so einem Stellungskrieg erstarrt waren, da erlebten ja nun alle Kriegsparteien ein böses Erwachen. Und trotzdem lief der Krieg noch 4 Jahre weiter. Warum?
Kriege sind eben leicht zu beginnen und sehr schwer zu beenden. Das stellen wir auch gerade fest in unserer Gegenwart. Und das liegt auch an einem irrationalen Verhaltensmuster, das man manchmal als Sunk-Cost-Fallacy bezeichnet. Wir Menschen neigen dazu, auch dann weiterhin Kraft, Zeit und Ressourcen in ein Projekt zu investieren beziehungsweise zu versenken, das ist ja der Wortsinn, wenn es schon längst gescheitert ist. Und zwar, weil wir so viel hineingesteckt haben. Und wenn wir das jetzt auf den Ersten Weltkrieg ummünzen, heißt das, es sind schon so viele Menschen gestorben, wir haben schon so viele Opfer gebracht, wir können doch jetzt nicht einfach aufgeben.
Ja, aber die Folge ist einfach eine immer heftigere Eskalation, immer mehr Tote.
Genau, und damit sind wir dann schon beim Thema dieser Folge. Im zweiten Kriegsjahr 1915, also nach dieser ersten Kriegsphase, wo man vielleicht noch gehofft hat, da einen schnellen Sieg zu erringen, da dominiert dann bei den kriegsführenden Nationen auch die Vorstellung, dass man sich nur noch mehr anstrengen muss, dass es einen Big Push braucht und dass dann alles gut wird. Diese Haltung, du hast es ja eben schon erwähnt, führt dann freilich nur noch zu mehr Gewalt, zu noch mehr Toten. Um mal ein konkretes Beispiel dafür zu geben, im April 1915, da setzen die Deutschen an der Westfront zum ersten Mal im großen Stil Giftgas ein. Die Alliierten, vor allem Briten, Australier, Neuseeländer, die landen etwa zur gleichen Zeit an den türkischen Dardanellen, um auf diese Weise, praktisch um so eine Art durch die Hintertür einen Sieg zu erzwingen. Aber sie erleiden stattdessen ein Debakel.
Ja, und die Schlacht von Verdun, die dann im Februar 1916 beginnt, die ist auch als ein solcher Entscheidungsschlag eigentlich geplant, um das Patt zu durchbrechen. Ja, ich denke, es ist kein Spoiler, wenn ich sage, es kommt anders. Selten zuvor ist in der Geschichte des Krieges eine blutigere und, habe ich anfangs auch schon gesagt, sinnlosere Schlacht geschlagen worden als die von Verdun.
Da würde ich dir 100% zustimmen. Und dennoch hat diese Schlacht letztlich auch etwas Positives bewirkt, was die vielen Toten natürlich nicht aufwiegt. Das muss ich an dieser Stelle auch ganz deutlich sagen. Dieser Hoffnungsschimmer, den ich meine, der hat mit einem damals 26-jährigen französischen Offizier zu tun, der bei den Kämpfen um Verdun erst verwundet und dann gefangen genommen wurde, wurde dann sehr lange in Deutschland interniert, also bis zum Kriegsende. Und während dieser Zeit hat er gelernt, fließend Deutsch zu sprechen. Das hat ihm später, als er längst ein älterer Herr und berühmter Politiker war, sehr geholfen. Du kennst dich aus in der Geschichte, du hast wahrscheinlich längst erkannt, wen ich meine.
Das kann nur Charles de Gaulle sein, der französische Absolut. Staatspräsident, der 1963 gemeinsam mit Konrad Adenauer den Élysée-Vertrag ausgehandelt hat. Ja, und der wurde bekanntermaßen ja das Fundament der deutsch-französischen Verständigung nach dem Zweiten Weltkrieg, die dann ja zum Glück eingesetzt hat. Hm. Dieses Abkommen, das hat das Ende der vermeintlichen Erbfeindschaft zwischen den beiden Nachbarländern besiegelt. Fast ein halbes Jahrhundert nach dem Ende des Ersten Weltkriegs.
Ja, und wenn man sich Filmaufnahmen aus dieser Zeit anschaut, dann sieht man da auch de Gaulle, wie er in fließendem Deutsch, ziemlich gut, würde ich sagen, auch reden hält, frei, also wirklich sehr beeindruckend. De Gaulle und Adenauer, die haben aber auch noch etwas anderes getan. Im selben Jahr, also 1963, da haben sie auch das deutsch-französische Jugendwerk gegründet. Das ist ein weiteres wichtiges Instrument der Völkerverständigung. Die Idee dahinter, wenn sich die junge Generation kennenlernt, dann schießt sie vielleicht später nicht aufeinander, wenn man ihr das befiehlt. Und schon im August 1963 fand dann das erste große deutsch-französische Jugendtreffen statt. Dreimal darfst du raten, wo? natürlich in Werder.
Ja, das ist natürlich eine gute Entwicklung, aber ich fürchte, ich kann diesen positiven Grundton nicht halten. Denn jetzt hören wir die historische Reportage über den Schrecken, der dieser Verständigung vorausgegangen war. Wir hören die Geschichte der Schlacht, die auch als Blutpumpe, Hölle oder Knochenmühle bezeichnet wurde. Hier bei Verbrechen der Vergangenheit schildern wir ja oft genug schlimme Szenen, aber für dieses Mal muss ich wirklich meine Warnung vom Anfang wiederholen. Es werden gleich grausame Szenen beschrieben und wer das nicht hören mag und kann, vollstes Verständnis, der hört vielleicht besser eine andere Folge oder es gibt entsprechend großzügig drüber weg. Verdun, eine historische Reportage von Kai Rademacher. Es liest Peter Kämpfe.
Paris im Frühling 1916. Elegant gekleidete Damen und ihre Kavaliere promenieren durch den Bois de Boulogne und über die Champs-Élysées. In den Cafés werden frische Croissants serviert. Abends ist in den guten Restaurants kaum ein freier Tisch zu haben. In der Opéra Comique wird Manon vor ausverkauften Rängen gegeben. Die Mistinguette tanzt in den Folies Bergères. Sarah Bernards Film Jeanne d'Arc feiert Premiere. In diesem Wirbel fallen die Männer mit den verschlossenen Gesichtern kaum auf, die wie verirrte Geister für ein paar Tage über die Boulevards streifen und dann plötzlich wieder verschwinden. Männer wie Kapitän Charles Delvert, Permissionär, Soldat auf Heimaturlaub. Delvert betrachtet die Flaneure, die erleuchteten Theater und die überfüllten Restaurants mit dem fassungslosen Staunen, das eine absurde Welt bei einem Betrachter auslöst. Eine Welt, zu der er nicht mehr gehört und in die er vielleicht nie wieder hineinfinden wird. Denn der 37-jährige Hauptmann der Reserve weiß, dass sich nur 240 Kilometer vom Eiffelturm entfernt eine Hölle aufgetan hat. Und diese Hölle hat einen Namen: Verdun. Die erste Station auf dem Weg zur Hölle ist für Delvert, wie für hunderttausende französische Soldaten, das Städtchen Bar-le-Duc, gut 50 Kilometer von Verdun entfernt. In diesem Provinzort entladen Züge und Lastwagen ihre Menschenfracht. Delvert ist bereits im April 1916 nach Verdun abkommandiert worden, nun im Mai zum zweiten Mal. Die Landschaft hier war einmal schön. Die meisten Hügel sind kaum ein paar hundert Meter hoch, die Hänge steil, die Täler eng. Eichenwälder und dichtes Unterholz bedecken Kuppen und Schluchten. Nur wenige Bauerndörfer liegen dazwischen. Fast noch eine Wildnis mitten in Europa. Düster und schroff, nass, neblig und kalt drei Viertel des Jahres, heiß und trocken im Sommer. Jetzt aber leuchtet und grollt dieses Land, als wäre es das Innere eines riesigen Ofens. Schon von Bar-le-Duc aus hört Delvert ein dumpfes Rumpeln an- und abschwellend, niemals aufhörend, die Kakophonie des Feuers von mehr als 2000 schweren und schwersten Geschützen, die Detonation zehntausender Granaten. Nachts leuchtet der Himmel über Verdun vom Mündungsfeuer und von Geschossexplosionen, von roten, grünen und weißen Leuchtraketen, von Bränden irgendwo, von Suchscheinwerfern. Tagsüber scheint er jede Farbe verloren zu haben, außer einem fahlen Graublau. Staub von zermahlener Erde treibt in der Luft, aber auch Rauch von der Artillerie und Giftgas, das in Nebelwänden stundenlang in Tälern wabert. Ein einziger, noch nicht von den Deutschen kontrollierter Weg führt nach Verdun, eine kleine Landstraße. Delvert und seine Soldaten marschieren los, rund 170 Mann, die 6. Kompanie des 101. französischen Infanterieregiments. Sie stolpern durch den Graben neben dem nur 7 Meter breiten Fahrstreifen, denn die Straße ist den Lastwagen vorbehalten. Pausenlos rumpeln sie in beiden Richtungen vorbei, bringen zentnerschwere Granaten, Gewehre, Helme, Brot, Verbandsmaterial an die Front. Manche Fahrer sitzen seit 48 oder 72 Stunden hinter dem Steuer. Fahrzeugwracks säumen die Straße. Überall sind Soldaten abkommandiert, die ständig Schotter auf die Fahrbahn schaufeln, damit die unter dem Druck der Lastwagen nichts zermalmt wird. Der Wehrsoldaten kommen langsam voran. Jeder Mann schleppt rund 25 Kilogramm Gepäck, vom Gewehr bis zum Stahlhelm, von Decken, Brot- und Weinrationen bis zum Tornister. Mehr noch als der Lärm und das Leuchten des fernen Geschützfeuers wird vielen Neuankömmlingen wohl der Anblick ihrer abgelösten und stumm zurückmarschierenden Kameraden eine erste Ahnung vom Schrecken Verdun's geben. Die einst horizontblauen Uniformen der Männer sind zerrissen, Schlamm überkrustet, übersät von Läusen und Flöhen, die Gesichter grau von Müdigkeit, Hunger und Angst. Das Furchterregendste an den Entgegenmarschierenden aber ist deren geringe Zahl. Von Kompanien, die mit 170 Mann nach Verdun ziehen, kehren nach ein oder zwei Wochen mitunter nur 20 Soldaten zurück. So fließt auf dieser erbärmlichen Landstraße ein großer Menschenstrom nach Verdun, ein kleiner Tröpfel zurück. Die Stadt selbst, einst eine liebliche Provinzgemeinde, ist von fast allen ihrer 15.000 Einwohner verlassen worden. Nur wenige sind geblieben. Drei ältere etwa betreiben eine Kantine für die Garnison. Viele Gebäude sind beschädigt. Wände sind zu Trümmerhaufen zusammengefallen und geben den Blick frei in verlassene Schlafzimmer und Küchen. Die Deutschen beschießen die Stadt mit weitreichenden schweren Kanonen. Von nun an tickt die Uhr für Delvaire und seine Soldaten. Fortan kann jede Sekunde die letzte sein, kann irgendwo ein tödliches Geschoss niedergehen. Noch sind es rund 10 Kilometer bis zur Front. Bald hinter Verdun öffnet sich ein Land, in dem jedes Leben erloschen zu sein scheint. Der Boden ist zernarbt von Granattrichtern. Krater an Krater liegen kilometerweit nebeneinander kreisrunde Mulden, manche nur wenige Zentimeter, andere mehrere Meter tief. In einigen steht fauliges Wasser. Die Erde, immer wieder zerwühlt von Geschossen, ist weich geworden wie Treibsand. Nur die wenigen zerfetzten Bäume und grotesk verbogene Stacheldrahtrollen bieten dem Auge noch Halt und Orientierung. Verschwunden aber sind die Wälder. Verschwunden alle Wege und Straßen und Bahnlinien, verschwunden die Dörfer der Umgebung, so zerschossen, dass die Piloten der Aufklärungsflugzeuge sie nur noch als weißliche Flecken von Mörtelstaub in der braunen, pockennarbigen Landschaft erkennen können. Und pausenlos Granaten, sie scheinen von überall her heranzuheulen, manchmal 20 pro Minute auf wenigen Quadratmetern. Die größten deutschen Geschosse, fast eine Tonne schwer und so hoch wie ein Mann, kann man tagsüber sekundenlang durch die Luft rasen sehen, ehe sie mit einem infernalischen Geheul niedergehen. Sie explodieren in einem Feuerball, reißen Erde hoch in die Luft, die Druckwelle ihrer Detonationen schlägt auf Lunge und Trommelfell. Manche Berge sind so umkämpft, dass ihre Gipfel stundenlang hinter Feuer und Qualm verborgen sind, gleich Vulkanen, schreibt ein französischer Soldat. Eine Anhöhe haben Granaten derart zerrissen, dass sie nun um 6 Meter niedriger ist, und doch harren selbst dort noch irgendwo Menschen aus. Delvaire und seine Leute sollen ihre Position an vorderster Front einnehmen. Doch tagsüber ist das nicht möglich, zu schutzlos wären sie in der Mondlandschaft. Jeder, der sich hier unter dem trüben Sonnenlicht zeigte, würde starkes Granat- und wohl auch Maschinengewehrfeuer auf sich lenken, also nachts. Bis zu einer Entfernung von 3-4 Kilometern hinter der Kampflinie kommen Delvaires Männer noch in Laufgängen voran, in Schützengräben, wie sie hier typisch sind, kaum breiter als die Schulter eines Mannes, damit sie den Geschossen wenig Zielfläche bieten, 1,5 bis über 2 Meter tief, abgestützt und gesichert mit rohen Holzbohlen und Sandsäcken. Im Gefechtsstand herrscht Chaos. Delvaire soll zum Fumin-Wald marschieren. Seine Stellung ist an einem steilen Hang östlich der Maas, nur 400 Meter entfernt von Fort Vaux, einer der mächtigsten Festungen Frankreichs. Es gibt im Hauptquartier niemanden, der ihm den Weg dorthin zeigen könnte. Er soll sich selbst zurechtfinden. Im Abendlicht glänzen die Helme der Soldaten. Delvert kommt nur mühsam voran, denn immer wieder blockieren erschöpft niedergesunkene Verwundete den Weg. Dann endet der Graben. Näher an der Front gibt es keine Deckung mehr. Die Soldaten müssen weiter, zwischen heulenden Granaten, ungeschützt durch das zernarbte Land, weiter. Wer zurückweicht, gar flieht, den erwartet der Tod. Frankreichs Armee hat Schnellgerichte eingesetzt, in denen Soldaten selbst wegen kleinster Vergehen zum Tod verurteilt werden. Nicht zurückweichen, also nur weiter. Viele haben sich schon verlaufen, nachts in der Wüste der Krater. Am Morgen fanden sie sich dann im Niemandsland, ohne Deckung, als ideales Ziel fürs feindliche Feuer. Nur weiter. Wer mit seinem Gepäck in einen der Wasser gefüllten Krater stürzt, kann darin ertrinken. Und will ihm jemand helfen, ertrinken zwei. Nur weiter. Ein Militärgeistlicher, auch er auf dem Weg zur Front, berichtet später von einem Packpferd, das noch vor seinen Karren gespannt, 2 Tage im Kraterschlamm verzweifelt kämpfte, aber nur immer tiefer und tiefer sank. Kein Soldat kümmerte sich um das Tier, nur weiter. Delvert sieht einen Soldaten im Dreck liegen, ein Bein ist zerschmettert. Niemand half ihm, wird er später schreiben. Man fühlte, dass die Männer brutalisiert worden waren durch ihr Bemühen, ihre Kompanie nicht zu verlassen und sich nicht aufzuhalten an einem Ort, an dem der Tod herniederregnet. Nur weiter. Überall liegen Tote, Leichen mit fast intakten Körpern, Kopf und gliedlose Leiber auf einem Baumstumpf, undefinierbare Fetzen Fleisch in allen Stadien der Verwesung. Niemand wagt es, die Toten zu bergen, und begraben werden sie von den Granaten, die Erde aufwühlen und auf die Körper werfen und dafür andere Leichen wieder freilegen und zerfetzen und wieder zudecken und wieder aufdecken. Ein Offizier sieht vor seinem Unterstand die blaue Uniform eines gefallenen französischen Soldaten. Eine Granate schlägt ein. Nun liegt die verstümmelte Leiche eines Kämpfers aus den Kolonien dort, kenntlich an seiner khakifarbenen Uniform. Wieder eine Granate, wieder eine neue Leiche im schaurigen Reigen. Ein anderer Offizier entdeckt nach einem Granattreffer einen seiner Männer, der Körper lag offen von den Schultern bis zur Hüfte wie ein zerteiltes Stück Fleisch in der Auslage eines Metzgers. Nur weiter. Endlich. Nach 2 Stunden Nachtmarsch sind Delvert und seine Männer in dem zernarbten Landstrich, wo Frankreich endet. Der Wald ist hier verschwunden. Der schwere Boden ist, notiert der Offizier in seinem Tagebuch, von Granaten so sehr zermahlen, dass er zerkrümelt ist wie Sand und die Granattrichter Dünen ähneln. Aus Granattrichtern besteht auch seine Stellung. R1 Retranchement Une. Die soll er halten. Das war vor kurzem noch eine mit Beton befestigte Position, doch Artilleriefeuer hat sie fast völlig zerschmettert. Delvert richtet sich in einer Nische unter einer Platte aus Spezialbeton ein, die von einer 38-Zentimeter-Granate zerrissen worden war. Seine Soldaten suchen in Granattrichtern Deckung, so gut es eben geht. Zur Rechten von R1, auf der Kuppe des Abhangs, erhebt sich Fourvaux, eine Festung hinter Gräben und Stacheldraht verhauen, mit tief eingegrabenen Bunkern, aus deren Schießscharten Maschinengewehre feuern, mit stählernen, braun korrodierten Panzerplatten, die weitere, aber inzwischen zerstörte Geschützstellungen verbergen. Die Granaten haben Erde und Beton auf der Festung aufgewühlt, die Gräben teilweise verschüttet, und doch wird Delvert durch diese düstere Masse beruhigt, denn das Fort ist die stärkste Stellung an diesem Frontabschnitt. Weiter vorn, an den Hängen, ein paar hundert Meter entfernt, hat sich der Boche verschanzt, der deutsche Feind. Die Männer, die von Delverts Soldaten abgelöst werden, verschwinden nach hinten in der Nacht. Falls sie durchkommen sollten, werden sie sich morgen, übermorgen, in den dünnen Zug der graugesichtigen Soldaten auf der Route einreihen. Ehe sie gehen, berichtet einer von ihnen, dass sie in den vergangenen 4 Tagen 15 Mann durch fehlgeleitetes Feuer eigener Geschütze verloren haben. Delvers Männer, erschöpft und verängstigt, haben keine Minute Ruhe. Sie graben sich tiefer ein. Granattrichter, Bodenwellen, alles ist recht, um sich darin einzuwühlen. Bei fast jedem Spatenstich treffen die Männer auf Leichenteile. Bald ist die Erde um die Unterstände übersät mit Fleisch und Knochen. Im Morgengrauen erstarrt jede Bewegung. Wer sich jetzt rührt, ist tot. Also hocken die Soldaten in den manchmal nur einen halben Meter tiefen Gräben, ziehen die Köpfe ein und halten ihre Tornister schützend darüber. Wer sich erleichtern muss, tut dies an Ort und Stelle. So hocken sie im Schlamm, stundenlang, in Regen und Hitze, umgeben von Verwesung und Schmutz. Und pausenlos fallen Granaten vom Himmel. Wer genau im Aufschlagpunkt eines Geschosses liegt, verschwindet in einem Feuerball. Nichts bleibt mehr von ihm. Doch immerhin ist es ein schneller Tod. Qualvoller ist es, von der hochgeschleuderten Erde eines detonierenden Geschosses lebendigen Leibes begraben zu werden und dann zu ersticken. Ähnlich qualvoll kommen auch jene um, die nach niedergehenden Granaten keine Detonation hören, sondern nur ein sattes Plopp. Dann verbreiten sich Giftgase. Und dem, der sich nicht schnell genug seine Schutzmaske aufzerrt, verätzt es die Lunge. Das Gas, immerhin, tötet auch die großen Fliegen, die in dunklen Wolken über den Kadavern summen. Noch fürchterlicher aber sind die Wunden, die die Fragmente der zerplatzenden Granaten reißen. Die gezackten, mit vielen 100 Stundenkilometern durch die Luft zischenden Splitter reißen den Soldaten den Leib auf oder auch einen Arm ab oder ein Bein oder den Kiefer. Unter den Donner der Explosionen mischen sich die Schreie der verstümmelten Männer, die in einem Trichter liegen und dort verbluten. Tagsüber kann sich kein Soldat zu einem Verwundeten wagen, selbst wenn der nur einige Meter weiter im nächsten Graben liegt. Hilflos muss man für Stunden den Schmerzenslauten lauschen. Und wenn sich dann nachts Freiwillige vorwagen, ist es für die meisten Verwundeten bereits zu spät. So liegen auch Kapitän Delvers und seine Soldaten im Feuer. Selbst haben sie noch keinen einzigen Schuss abgegeben. Auf wen auch? Der Feind ist unsichtbar. Der Tod ist anonym. Niemand brennt ihre Stellung. Sie selbst bewegen sich weder vor noch zurück. Es scheint, als wären sie ohne Sinn und Ziel ins Nichts geschickt worden. Brennmaterial für den Granatenofen von Verdun. Verdun. Die 10 Monate dauernde Schlacht, die längste der Moderne, wird noch während des Krieges zum Mythos und ist es seither geblieben. Die Hölle, die Blutpumpe, die Knochenmühle wird zum Sinnbild des Schreckens, des maschinenhaften Todes für Franzosen wie Deutsche, zum Symbol schlechthin für den Ersten Weltkrieg. Dabei ist dieses Gemetzel nicht etwa das blutigste in diesem Konflikt gewesen. Andernorts kommt es zu noch ärgerem Morden. Und Verdun gerät auch nicht deshalb zum Symbol, weil diese Schlacht irgendetwas entschieden hätte, sondern weil, wie ein Chronist später schreibt, Verdun genau im Gegenteil die sinnloseste Schlacht in einem sinnlosen Krieg ist. Schon die Frage, was überhaupt zu ihr geführt hat, ist bis heute nicht eindeutig geklärt. Fest steht nur, die Deutschen greifen am 21. Februar 1916 an. Aber wieso dort? Weshalb ausgerechnet die stärkste Festung Frankreichs? Warum Verdun? Eigentlich sollte der Krieg nicht länger als einige Wochen dauern, höchstens bis Weihnachten 1914. Das jedenfalls sahen die Pläne der Generäle vor, der Deutschen wie der französischen. Als sich die im Deutschen Reich mobilisierten Armeen im August 1914 an der belgischen Grenze sammelten, um gemäß dem Schlieffenplan in das neutrale Land einzumarschieren und von dort nach Frankreich vorzustoßen, taten ihre Gegner ihnen den Gefallen und verhielten sich genau so, wie von Schlieffen vorausberechnet. Infanteristen sollen den Krieg entscheiden. Das Gewehr mit aufgepflanztem Bajonett muss reichen. Schwere Artillerie haben wir Gott sei Dank nicht, erklärt 1910 ein Offizier des Generalstabes französischen Politikern. Maschinengewehre haben keinerlei Einfluss auf irgendetwas, verkündet der Generalinspekteur der Infanterie. Flugzeuge? Für die Armee nutzlos, befindet Colonel Ferdinand Foch, der 1918 Oberbefehlshaber aller alliierten Armeen sein wird. Selbst Tarnuniformen lehnen die Offiziere ab, das Feldgrau ihrer deutschen Gegner verachten sie. Strahlend blau und leuchtend rot sind die Uniformen vom Käppi. In der Armee gibt es, wie bei allen Verbündeten und Gegnern 1914, keinen Stahlhelm. Bis zur leuchtend roten Hose, damit der Gegner die Soldaten früh genug sehe und vor ihnen erschrecke. Was der Feind plant, hat keine Konsequenzen, verkündet die offizielle Doktrin. Frankreichs Antwort auf den Schlieffenplan heißt Plan 17. 4 der 5 Armeen des Landes, 800.000 Mann, stehen im französischen Teil Lothringens und sollen bei einem Angriff Berlins rasch bis zum Rhein vorstoßen. Ab dem 4. August 1914 wälzt sich das deutsche Heer durch Belgien und fällt schon nach wenigen Tagen in Frankreich ein, zur grenzenlosen Überraschung des französischen Generalstabes, der, und das ist das Debakel, trotzdem an Plan 17 festhält. Statt ihr Land im Norden zu verteidigen, greifen die Franzosen nun Deutschland in Lothringen an. Zahlenmäßig sind sie dem Feind weit überlegen. Zudem stehen ihnen im Süden oft nur eilig einberufene Reservisten gegenüber, Bauern, Kaufleute, angestellte Künstler. Doch die schießen mit Maschinengewehren und Artillerie auf die ungeschützt heranstürmenden Franzosen. Nach 2 Wochen hat Paris 300.000 Soldaten verloren, tot, verwundet, vermisst. Die Überlebenden wenden sich zum Rückzug. Erst bei Verdun können sie sich wieder halten. Am Ende wird Frankreich von Russland gerettet. Weil das von den deutschen Generälen verachtete Zarenreich seine Soldatenmassen viel schneller mobilisieren kann als von Berlin erwartet, droht im September ganz Ostpreußen zu fallen. Eilig werden 2 deutsche Armeekorps vom Westen in den Osten verlegt. In Frankreich fehlen dem deutschen Oberkommando nun die Soldaten, um den entscheidenden letzten Stoß zu führen. In der Schlacht an der Marne, kaum 50 Kilometer vor Paris, bleibt der Angriff Mitte September 1914 schließlich stecken. In einer 750 Kilometer langen Front von der belgischen Nordseeküste bis zur Schweizer Grenze verschanzen sich nun deutsche, französische und britische Soldaten in immer aufwendigeren Schützengräben, die zu einem tief gestaffelten System ausgebaut werden, um so dem Artillerie- und MG-Feuer der jeweils anderen Seite zu entgehen. Die Soldaten sind zu erschöpft, um noch vorwärts stürmen zu können. Die Generäle sind ratlos, was nun zu tun sei. Der Bewegungskrieg ist zum Stellungskrieg geworden. Sowohl der Schlieffenplan als auch Plan 17 sind gescheitert. Allein 1914 verliert Deutschland 750.000 Soldaten, Tote, Verwundete, Vermisste. Frankreich rund 900.000 Mann. In keinem folgenden Kriegsjahr werden die Verluste jemals wieder so hoch sein wie in diesen ersten 5 Monaten. Grund genug, sollte man meinen, die für dieses Debakel verantwortlichen Generäle abzulösen, doch das Gegenteil geschieht. Unter den am Krieg beteiligten Staaten im Sommer 1914 ist Frankreich die einzige Republik. Aber in keinem Land diskreditiert sich eine zivile Regierung so wie in Paris. Als die Deutschen gegen die Hauptstadt vorrücken, fliehen Minister und Abgeordnete nach Bordeaux, eine Schmach, die sie viel Autorität kostet, selbst als sie nach der Marne-Schlacht an die Seine zurückkehren. Von nun an bestimmt der Grand Quartier General, das große Hauptquartier, alle wichtigen Entscheidungen der Republik, eine heimliche Militärdiktatur, nicht unähnlich der im Wilhelminischen Reich. Der Oberbefehlshaber, Joseph Joffre, residiert im Schloss Chantilly. Ein General von bestenfalls mittelmäßigem militärischen Talent, aber unerschütterlicher Ruhe. Selbst in den turbulenten Tagen, da Deutschlands Armeen durch Belgien vorgedrungen und Frankreichs Soldaten in Lothringen verblutet sind, ist er, anders als die Politiker und viele seiner Offiziere, nie in Panik geraten. Durch ihn hätte Frankreich beinahe den Krieg verloren. Ohne ihn hätte es den Krieg ganz sicher verloren, wird später ein britischer Militärhistoriker urteilen. In Joffres später veröffentlichten Memoiren aber findet sich kein Mitleid, kein Wort des Bedauerns, kein echtes Zeichen der Anteilnahme am Schicksal der Männer im Schützengraben, wie in fast allen Erinnerungen der beteiligten hohen Offiziere beider Seiten. Soldaten sind für ihn Zahlenkolonnen, wie Geschütze oder Granaten. Sind die Ziffern hoch genug, wird angegriffen. L'attaque à outrance ist Frankreichs Militärdoktrin, Angriff bis aufs Äußerste. Und das ist auch nach den ersten Niederlagen die Doktrin in Chantilly, bei Joffre und bei fast allen seinen Offizieren. Einen General nennen sie den Schlechter, nicht der Feind, sondern die eigenen Soldaten, weil er besonders verlustreiche Angriffe befiehlt. Und als Offiziere im November 1914 Joffre den Vorschlag machen, Soldaten zu deren eigenem Schutz endlich mit Stahlhelmen auszustatten, lehnt der dies zunächst ab, weil die Helme zu spät kämen. Bevor 2 Monate vergangen sind, werde ich dem Bosch den Nacken gebrochen haben. Erst später wird er die Produktion freigeben, werden auch blau-graue Uniformen ausgegeben, welche die Soldaten immerhin etwas tarnen. Das ganze Jahr 1915 über bleiben die Attacken der Franzosen ohne Erfolg. Immer und immer wieder greifen sie an. Die Soldaten gehen in den Tod wie zu einer Parade, schreibt ein verbitterter Offizier. Am Ende des Jahres haben Franzosen und Briten 250.000 Mann verloren, rund 100.000 mehr als die Deutschen. Der einzige Erfolg einer dieser Offensiven war die Rückeroberung eines Friedhofs. 1916 soll endlich die Entscheidung fallen. Die britischen Verbündeten, anfangs nur mit wenigen Einheiten auf dem Kontinent, haben inzwischen eine veritable Armee aufgestellt. Die Franzosen planen, gemeinsam mit den Briten, im Sommer 1916 die deutsche Front an der Somme aufzubrechen. Für diese große Offensive zieht Joffre alles, was er an Soldaten und Geschützen an anderen Frontabschnitten entbehren kann, zusammen. Auch in Verdun werden Regimenter abgezogen und Kanonen demontiert. Dabei mehren sich im Winter 1915-16 die Indizien, dass die Deutschen dort etwas Bedrohliches vorhaben. Doch nach wie vor gilt bei den Franzosen, was der Feind plant, hat keine Konsequenzen. Was genau Joffres Gegenspieler Erich von Falkenhayn plant, ist noch heute ein Rätsel. Der General hat nach dem Debakel an der Marne den Oberkommandierenden Helmut Graf von Moltke abgelöst. Falkenhayn, steife Haltung, kalter Blick, schnarrende Stimme, ist der Archetyp des preußischen Offiziers, schneidig, arrogant, rücksichtslos. Doch die Fassade verbirgt 2 fatale Schwächen. Er ist im Grunde ein Zauderer, der sich stets absichert, und er ist von geradezu manischer Verschlossenheit. Falkenhayn berät sich mit niemandem und offenbart keinem seine wahren Ziele. Der österreichische Generalstabschef, sein engster Verbündeter, wird von dem Deutschen nicht einmal über große Offensiven informiert. Seine eigenen Generäle, unter ihnen der Kronprinz, haben vage oder gar falsche Vorstellungen von den Plänen ihres Vorgesetzten. Reichskanzler Theobald von Bethmann-Hollweg ist ein Gegner des Generals. Und der Kaiser? Wilhelm II. Wird von Falkenhayn mit Anekdoten aus dem Schützengraben unterhalten und mit wenigen wohl dosierten Dossiers. Der General entscheidet allein über die Operationen der zu diesem Zeitpunkt wohl stärksten Armee der Welt. Er entscheidet sich für den Angriff auf Verdun und niemand weiß genau weshalb. Verdun ist die stärkste Festung der anderen Seite. Als die französischen Armeen im Sommer 1914 auch in Lothringen zurückweichen, krallen sie sich hier fest. Die Stadt, zu drei Vierteln von deutschen Einheiten umzingelt, drückt wie eine Beule in die Front. Seit 1871, nach der Niederlage im Deutsch-Französischen Krieg, ist Verdun zur Festung ausgebaut worden. Die zerklüfteten, bewaldeten Hügel ringsum eignen sich hervorragend als Verteidigungsstellung. Zudem ist das nun deutsche Metz, auch dies eine wichtige Festung, nur gut 60 Kilometer entfernt. Westlich und südlich der Stadt dagegen ist das Land relativ eben. Keine Gebirgszüge, keine großen Flüsse liegen zwischen Verdun und Paris. Fällt Verdun, ist der Weg zur Hauptstadt offen. Deshalb haben französische Festungsingenieure 3 Jahrzehnte lang einen Wall moderner Burgen um die Stadt gelegt. Rund 20 Forts beherrschen die Höhen. Jedes von ihnen ist einige 100 Quadratmeter groß. Tief in die Erde eingegraben, von Mauerwerk und bis zu 7,5 Meter dicken Erd- und Betonschichten bedeckt. Mit versenkbaren, gepanzerten Geschützen und Maschinengewehren können die Verteidiger des Forts das Umland bestreichen. In jeder Festung sind mehrere 100 Soldaten stationiert. Riesige Zisternen liefern Trinkwasser. Brot kann mancherorts in eigenen Bäckereien hergestellt werden. Zwischen den großen Forts liegen, gut getarnt, in Wäldern und auf Anhöhen Dutzende kleinerer Stellungen, auch sie betonarmiert, mit Maschinengewehren ausgerüstet und teilweise dank Zisternen auf längere Belagerungen vorbereitet. Die Stellung R1, in die Kapitän Delvert einrückt, ist eine davon. Die Festungen decken sich gegenseitig. Jeder Angriff auf eine Stellung kann von den benachbarten Positionen aus unter Feuer genommen werden. Ein mörderischer, dicht gestaffelter Ring aus Sperrwerken, in dem jeder Vormarsch der Infanterie stecken bleiben muss. Niemals haben die Deutschen bislang ernsthaft versucht, hier zu attackieren, bis zum Februar 1916. In Falkenhayns 1919 verfassten Memoiren, dem vielleicht gefühlskältesten aller gefühlsarmen Rechtfertigungsbücher der Militärs, behauptet der Oberkommandierende dem Kaiser um Weihnachten 1915 den Plan für den Angriff auf Verdun schriftlich vorgelegt zu haben. Doch bis heute hat niemand diese Weihnachtsdenkschrift gefunden. Falkenhayns Plan ist, sollte er denn je existiert haben, der Tiefpunkt an Menschenverachtung. Er will Frankreich, wie er dem Kaiser darlegt, verbluten lassen. Da Verdun strategisch wichtig sei, müsse der Feind diese Festung um jeden Preis halten. Hinter dem französischen Abschnitt der Westfront gibt es in Reichweite Ziele, für deren Behauptung die französische Führung gezwungen ist, den letzten Mann einzusetzen. Tut sie es, so werden sich Frankreichs Kräfte verbluten, da es ein Ausweichen nicht gibt. Also müsse die deutsche Armee durch begrenzte, jederzeit kontrollierbare Offensiven diesen Punkt angreifen. Die Franzosen wären gezwungen, immer mehr Soldaten für Verdun zu opfern, bis sie, erschöpft vom ungeheuren Verlust, die Sinnlosigkeit des Krieges einsehen und nicht mehr weiterkämpfen würden. Nach dieser Logik darf Verdun gar nicht schnell fallen, denn dann würde die Gegenseite nicht genügend Soldaten verlieren. Falkenhayn geht sogar einen Schritt weiter. Es wäre, schreibt er seinem Kaiser, gleichgültig, ob wir das Ziel selbst erreichen oder nicht. Soll Verdun also nur angegriffen werden, damit möglichst viele Franzosen umkommen? Diese Überlegung würde zu Falkenhayns Charakter passen, zu seiner Rücksichtslosigkeit wie zu seiner Angst, alles auf eine Karte zu setzen. Denn ob die Eroberung gelingt oder nicht, wäre nebensächlich. Als Erfolg wäre der Angriff auf jeden Fall darzustellen. Doch Diese Denkschrift existiert womöglich nur in den Memoiren des Feldherrn. Sie ist niemals in einem Archiv gefunden worden. Weder Wilhelm II. Noch einer der anderen beteiligten hohen Offiziere erwähnen sie in ihren Erinnerungen. Vielleicht hat der verschlossene Falkenhayn zwar das Verbluten des Gegners bezweckt, dies aber niemandem verkündet, nicht einmal seinem obersten Kriegsherrn. Erst im Nachhinein, nach 1918, als Rechtfertigung, hat Falkenhayn diese Strategie offenbar schriftlich fixiert. Klar ist jedoch, dass seine Offiziere glauben, Verdun solle als strategisches Ziel erobert werden, und zwar möglichst schnell. Wer würde auch sein Leben für ein Ziel riskieren, das der Oberbefehlshaber vorab für gleichgültig erklärt hat? Vieles spricht deshalb dafür, dass Falkenhayn im Winter 1915-16 seine eigenen Untergebenen über die Pläne mit Verdun täuscht. Ganz sicher ist, dass er auch seine Gegner täuscht. Im Januar 1916 bereiten die Deutschen den Angriff vor. In den Wäldern der Region stellen sie insgesamt 1225 Geschütze auf. Die mächtigsten sind die 42 cm Mörser von Krupp, von Soldaten, nach der Krupp-Erbin Dicke Bertha genannt. 140 Tonnen wiegt ein Geschütz. Es muss auf Güterwagen transportiert und vor Ort zusammengebaut werden. Das dauert 4 Tage. Deutsche Sturmtruppen werden nahe an die französischen Linien verlegt. Eliteeinheiten, deren Ausrüstung leichter ist, damit die Soldaten beweglicher sind. Statt klobiger Stiefel tragen sie halbhohe, feste Schuhe. Und statt der Pickelhauben, deren Spitzen von erfahrenen Kämpfern längst abmontiert werden, weil sie sich leicht im Unterholz oder Stacheldraht verhaken, schützen Stahlhelme mit weit heruntergezogenem Nackenschutz die Köpfe. Erstmals in der Schlacht von Verdun tragen Soldaten jenen Helm, dessen Form für fast 3 Jahrzehnte zum Kennzeichen des deutschen Infanteristen wird. Erstmals auch bereiten Pioniere große Kanister vor, die mit hochbrennbarem Öl gefüllt sind. Aus einer Düse können diese Flammenwerfer einen Feuerstrahl 20 Meter weit schleudern. Damit die Franzosen nichts von den Vorbereitungen ahnen, treiben die Deutschen Gänge in die Erde, deren Ausstiege mitunter nur ein paar Dutzend Meter vor den feindlichen Stellungen liegen. Im Februar ist alles bereit. Mehr als 500.000 deutsche Soldaten warten auf den Angriffsbefehl. Am 12. Februar 1916 soll der Sturm auf Verdun beginnen, doch raues Wetter gewährt den Franzosen Aufschub. Es schneit so heftig, dass in dem weißen Gestöber nichts zu sehen ist. Also warten, bis das Wetter sich beruhigt. In den Stollen steht das eisige Wasser knöchelhoch. Es ist viel zu eng, als dass sich die Männer ausruhen, gar hinlegen könnten. Viele müssen nachts kilometerweit durch die Wälder in rückwärtige Stellungen schleichen, kehren dann vor dem Morgengrauen zurück und werden wegen des Schneefalls nach einem Tag Ausharren im Stollen wiederum zurückgeschickt. Das tagelange Warten zermürbt die Soldaten. Alles ist besser als diese Ungewissheit in Nässe und Kälte. Bald müssen immer mehr Männer mit schweren Erkältungen oder Durchfallerkrankungen ins Lazarett geschickt werden. Dann dämmert der Morgen des 21. Februar 1916 herauf. Er ist eisig, aber klar, der Angriff beginnt. Um 7.12 Uhr feuert das erste schwere deutsche Geschütz. Seine Granate explodiert mitten in Verdun. Dann nimmt die Artillerie französische Stellungen 11 Stunden lang unter Beschuss. Die Granaten sollen gegnerische Positionen zerstören und die Stacheldrahtverhaue zerreißen. Am Ende des Feuerüberfalls soll die deutsche Infanterie rasch das Niemandsland durchqueren und die Positionen des Feindes besetzen können. Zunächst läuft alles nach Plan. Als um 18 Uhr die ersten Sturmtruppen aus ihren Stollen stürzen, herrscht auf der anderen Frontseite Konfusion. Schon kurz nach dem Artillerieangriff waren sämtliche französischen Telefonleitungen zerstört. Befehle und Meldungen müssen nun per Lichtsignal übermittelt werden oder per Brieftaube. Die meisten Nachrichten allerdings werden durch Melder überbracht. Ihre Einsätze gehören zu den gefährlichsten überhaupt, denn sie müssen sich im Granatenregen irgendwie von den Schützengräben bis zum Hauptquartier durchschlagen. Schon nach wenigen Tagen der Schlacht werden die wichtigsten dieser Verbindungsrouten mit makabren Wegweisern gekennzeichnet sein, mit gefallenen Meldern. Viele bringen ihre Nachrichten nie ins Ziel, andere verlaufen sich und landen beim Feind. Wer es doch schafft, benötigt manchmal 8 Stunden für 2 Kilometer. In dieser Zeit haben manche der Einheiten, denen sie Befehle überbringen sollen, längst aufgehört zu existieren. Groß sind die deutschen Erfolge in den ersten 4 Tagen der Schlacht, jedenfalls nach den Maßstäben dieses Krieges. Nach heftigen Kämpfen, mehrere tausend Gefallene auf beiden Seiten, sind sie einige Kilometer vorangekommen. Ein paar Wälder, die im Granatfeuer langsam vergehen, etliche verwüstete Dörfer, einige Hügel sind nun in ihrer Hand. Und das Fort Douaumont, die stärkste Festung im Ring um Verdun. Das Fort wird von deutschen Einheiten, die sich laut Befehl eigentlich woanders hätten durchkämpfen sollen, auf eigene Faust erobert. Es scheint fast so, als könnte Verdun binnen weniger Tage eingenommen werden. Da fallen fast zeitgleich in beiden Hauptquartieren Entscheidungen, für die einige 100.000 Mann mit ihrem Leben oder schrecklichen Verstümmelungen zahlen müssen. Am 25. Februar 1916 wird General Philippe Pétain zum neuen Oberkommandierenden von Verdun, ein Offizier, der vor dem Krieg bei Beförderungen oft übergangen worden ist. Pétain ist einer der wenigen, die die Doktrin der Attaque à Outrance als das erkannt haben, was sie ist, selbstmörderisch. Er hat früher als andere Offiziere realisiert, welche schreckliche Wirkung massierte Artillerie haben muss. Feuerkraft tötet, ist seine Maxime. Erst im Krieg macht Pétain Karriere. Er hat Erfolg an der Front. Und kein General ist bei den Soldaten so beliebt wie er. Auch er verlangt von seinen Männern, dass sie jede Position halten. Als einziger hoher Offizier aber verzichtet er auf die aussichtslosen, menschenverschlingenden Sturmangriffe. Er will erst attackieren, wenn seine Artillerie die Stellungen des Gegners zerschossen hat. Und genau dies geschieht ab März 1916 in Verdun. Die deutsche Attacke ist am östlichen Ufer der Maas erfolgt. Als die Angreifer nun vorrücken, werden sie von den Hügeln des Westufers durch Kanonen beschossen. Die Granaten schlagen in ihren Flanken, ja in ihren Rücken ein. In diesem konzentrierten Feuer bleibt der Vormarsch schließlich stecken, Verdun ist vorerst gerettet. Denn dies ist die 2. Entscheidung in einem Hauptquartier. Den deutschen Generälen ist durchaus bewusst, wie wichtig das Westufer ist. Schon vor dem Angriff haben sie bei Falkenhayn darauf gedrängt, an beiden Ufern vorzugehen. Die dafür notwendigen Soldaten standen bereit, doch Falkenhayn weigerte sich und befahl, die Truppe in Reserve zu halten. Weshalb? Dass ihnen die französischen Geschütze auf dem Westufer gefährlich werden können, ist so offensichtlich, dass die Weigerung, sie anzugreifen, kaum an mangelnder militärischer Einsicht gelegen haben kann. Womöglich aber am typischen Zaudern des Oberkommandierenden. Vielleicht aber stellt Falkenhayn eine ganz andere Überlegung an, die er seinen höchsten Generälen verheimlicht. Sollten die Deutschen auch am Westufer vorrücken, würde Verdun vielleicht schon in der ersten Angriffswoche fallen. Viel zu früh, als dass die Franzosen dort große Teile ihrer Armee hätten stationieren können. Der Feind würde somit nicht verbluten. Also blockiert er, womöglich absichtlich, was für den raschen Erfolg notwendig wäre, damit der Gegner Zeit hat, sich in voller Stärke aufzubauen. Und tatsächlich, nun verbluten die Franzosen, aber auch die Deutschen. Beide Gegner haben sich bereits im März in aussichtslose Positionen verrannt. Die Deutschen können das Gelände, das sie gewonnen haben, kaum halten. Sie liegen fast ungeschützt im Artilleriefeuer, das aus den noch nicht eroberten Forts, den Hügeln des Westufers und den Anhöhen um Verdun auf sie niedergeht. Ihre eigenen Geschütze müssen erst mühsam demontiert, den vorrückenden Soldaten hinterhergeschleppt und neu aufgebaut werden. Selbst die Versorgung der Kämpfer in vorderster Linie mit Brot und Wasser bricht zeitweise zusammen. Wollten die Deutschen dem Granathagel entgehen, müssten sie sich in ihre Ausgangsstellungen zurückziehen. Das aber ist undenkbar für Falkenhayn, den Kronprinzen oder einen der anderen Generäle. Oder weiter angreifen, bis alle Positionen des Gegners erobert sind. Und genau dies ist der Befehl. Angriff. Nun auch am Westufer der Maas. Die Franzosen aber wissen, dass sie bereits so viel Gelände verloren haben, dass jeder weitere Rückzug Verdun gefährden würde. Mehr noch, um die eigenen geschwächten Stellungen auf Dauer halten zu können, muss das verlorene Terrain zurückerobert werden. Also lautet auch hier die Parole Angriff. Generalstabschef Joffre reagiert zuerst. Pétain hat Verdun in den entscheidenden ersten Wochen gehalten, doch nun verlangt er mehr Soldaten, als ihm der Oberbefehlshaber zuteilen will. Am 19. April entfernt Joffre daraufhin Pétain elegant, indem er ihn auf einen höheren Posten befördert. Der neue Mann ist Robert Nivelle, ein energisch auftretender General, der Joffre selbstbewusst verspricht, ich habe die Lösung. Sie heißt L'attaque à outre. Das bleibt auch Joffres Maxime, allerdings an anderer Stelle der Front. Wie seit Monaten geplant, will er im Sommer 1916 mit vereinten britisch-französischen Truppen an der Somme angreifen. Die Folge? Den Franzosen stehen in Verdun nicht genügend Kräfte zur Verfügung, um die Deutschen niederzuringen. Nivelle lässt dennoch angreifen, wieder und immer wieder und gewinnt nicht einen Meter Boden. Die massiven alliierten Vorbereitungen zur Somme-Offensive sind den Deutschen nicht verborgen geblieben. Eilig verlegen sie deshalb ebenfalls viele Einheiten dorthin, die nun in Verdun fehlen. Auch Falkenhayns Truppen sind deshalb zu schwach, um noch einen entscheidenden Durchbruch zu erzwingen. Mehrere hohe deutsche Offiziere geben die Schlacht bereits auf. Und Falkenhayn? Der verschlossene, zögerliche Feldherr äußert sich im Frühjahr 1916 widersprüchlich. Mal scheint er einen Abbruch zu bevorzugen, mal einen Großangriff. Die bevorstehende Somme-Offensive der Alliierten und die Kämpfe an der Front im Osten beanspruchen mehr und mehr seine Aufmerksamkeit. Viele Offiziere haben den Eindruck, dass er inzwischen das Interesse an der Schlacht von Verdun verloren hat. Nach einigem Zögern und fast wie beiläufig befiehlt er schließlich weiter angreifen. Verdun ist zum Moloch geworden. Für keine Seite ist durch die Fortführung des Kampfes noch etwas Entscheidendes mehr zu gewinnen. Doch wie schon im Sommer 1914 scheinen die Verantwortlichen weder willens noch fähig, den einmal eingeschlagenen Weg zu verlassen. Als sich Kapitän Delvert und seine Soldaten in ihrer verwüsteten Stellung R1 in der vordersten Linie verschanzen, dauert die Schlacht bereits 3,5 Monate an. Der Kampf, der in Schnee und Eis begonnen hat, tobt nun in der früh einsetzenden Sommerhitze. Durst peinigt die erschöpften Soldaten. Stets bringen die Männer, die nachts zum Essen holen ausgeschickt werden, zu wenig Wasser mit und oft genug schmeckt es nach Fäulnis und Verwesung. Manche Männer trinken selbst dann das spärliche Regenwasser, das sich in den Granattrichtern sammelt, wenn Leichen darin liegen. Mehr als 170.000 Mann sind bereits um Verdun gefallen oder verwundet worden. Und jetzt erst beginnt die blutigste Phase der Schlacht. Donnerstag, 1. Juni. Am frühen Morgen sieht Kapitän Delvert deutsche Soldaten aus ihren Schützengräben stürzen wie Ameisen, wenn man in einen Ameisenhaufen tritt. Hilflos, seine Maschinengewehre reichen nicht so weit, beobachtet der Offizier, wie sich die Angreifer den französischen Stellungen an einem anderen Hang nähern. Über denen stehen bald weiße Qualmwolken, Zeichen für Handgranatenexplosionen, dann fliehen einige Verteidiger. Stunden später erkennt Delvert plötzlich deutsche Helme in einem Graben kaum 25 Meter entfernt. Die Franzosen nehmen den Gegner unter heftiges Feuer. Die Deutschen können sich R1 nicht weiter nähern, doch gegen 14.30 Uhr fällt R2, die Stellung rund 200 Meter weiter. Delvert wird jetzt von zwei Seiten beschossen. In der Hitze des Nachmittags umschwirren große Fliegen die Toten. Ein 19-jähriger Soldat ist mit einem Kopfschuss direkt neben Delvert gefallen. Auch die Nacht verbringen die Verteidiger jede Minute im Alarmzustand. Sie haben kaum noch Wasser. Ihr Zwieback schmeckt faul, wie der Offizier notiert. Eine französische Granate geht mitten in Delverts Stellung nieder und tötet einen Unteroffizier. Der Kapitän kommandiert jetzt noch rund 70 Mann. Er ahnt nicht, dass diese 70 Soldaten als einzige noch die Flanke der mächtigen Festung Fort-Vaux decken. An diesem Tag gewinnen die Deutschen rund 1000 Meter Gelände, zwei Abhänge mit einem tiefen Tal dazwischen. Damit haben sich die Angreifer so nah an das auf einer Kuppe thronende Fort herangekämpft, dass sie den toten Winkel unterhalb der Festung erreicht haben. Die Sturmtruppen graben sich nur ein paar Dutzend Meter von Fort-Vaux entfernt ein. Viele haben Delverts Stellung R1 einfach umgangen. In wenigen Stunden werden sie die Festung angreifen. Fort-Vaux, das ist eine 30 Jahre alte, mehrfach verstärkte, trapezförmige Bastion 9 Kilometer nordöstlich von Verdun. Ihr Zentrum bilden unterirdische Backsteingewölbe, die an riesige Weinkeller erinnern. Darüber schützen 2,50 Meter dicke Betonplatten sowie ein rund 1 Meter starker Erdmantel die Anlage vor schweren Geschossen. Das Bollwerk hebt sich kaum noch von der zernarbten Landschaft ab. Einzig ein Geschützturm und 4 Beobachtungsstände ragen kaum 50 Zentimeter über die Oberfläche. Halbrunde Hauben aus dickem, rotbraun oxidiertem Eisen. Dazu einige betonarmierte Schlitze, aus denen Maschinengewehre feuern können. Umgeben ist das Fort von Stacheldraht verhauen und einem tiefen Graben, der von Betonbunkern aus mit Maschinengewehren beschossen werden kann. Im fast fensterlosen Inneren der Befestigung verbindet ein wie ein großes W geformter Hauptgang die wichtigsten Bereiche, die Feuerstellungen, die Magazine für die Munition, einen kleinen Verschlag, den der Festungskommandant als Hauptquartier nutzt, sowie Latrinen, Vorratsräume, eine Zisterne und gruftartige Gewölbe, in denen jeweils rund 50 Soldaten auf Etagenbetten aus Eisen und groben Bohlen nächtigen. Zum Hauptgang und den wichtigsten Räumen gehört ein Labyrinth aus nicht einmal mannshohen, kaum einen Meter breiten Korridoren, Schächten und Treppenfluchten. Selbst in Friedenszeiten ist Fort-Vaux feucht, düster und stickig. Nun aber ist der Bau vom feindlichen Feuer der letzten Wochen gezeichnet. Ein Granatenvolltreffer hat den einzigen Geschützturm zerstört. Eine andere Explosion die Decke über einem Korridor aufgerissen. Soldaten haben den Gang mit Sandsäcken provisorisch verschanzt. Ein riesiger Riss zieht sich quer über die Decken der Mannschaftsräume. Unzählige Granaten haben die Stacheldrahtverhaue und den Graben rund um die Feste zerwühlt. 250 Soldaten sind hier stationiert. Doch am 1. Juni 1916 befinden sich rund 600 Mann im Fort, da sich verwundete, verirrte Melder und vom Angriff zurückweichende Infanteristen zur Festung durchgeschlagen haben. Dazu 4 Brieftauben und ein Cocker-Spaniel, Maskottchen irgendeiner verlorenen Einheit, den jemand aus Mitleid hier abgesetzt hat. Der Kommandant ist Major Sylvain Eugène Rénal. Ein Berufssoldat, der im Krieg bereits mehrmals schwer verwundet worden ist und nur noch mit Hilfe eines Krückstocks humpeln kann. Als Kriegsbeschädigtem hätte ihm die Entlassung zugestanden, doch Rénal kämpfte so lange darum, wieder an die Front gehen zu dürfen, bis ihm seine Vorgesetzten schließlich das Kommando über das Fort gaben. Der Dienst in Vaux gilt als weniger anstrengend, so dass ihn auch ein Mann ableisten kann, der nicht mehr richtig zu gehen vermag. Vor einer Woche hat er seinen Posten angetreten. Freitag, 2. Juni. Noch in der Dunkelheit setzt heftiges Artilleriefeuer ein. Prenal schätzt, dass stündlich 1500 bis 2000 Granaten auf seiner Festung explodieren. Immer wieder zittert das ganze Bauwerk. Zementstaub schwebt in der bereits stickigen Luft. Der Luftdruck der explodierenden Geschosse löscht die Flammen in den Lampen. Nach kurzer Zeit sind alle Telefonleitungen zu den hinteren Stellungen zerrissen. Am schlimmsten aber ist der Lärm. In den unterirdischen Hallen und Korridoren grollt der Donner, bis die Männer glauben, ihnen müssten die Köpfe platzen. Plötzlich aber Stille. In der Morgendämmerung erkennen die Posten in den Beobachtungsstellungen deutsche Sturmtruppen, die aus einem Schützengraben dicht unterhalb des Forts springen. Binnen Sekunden sind sie da, stürmen den von Granaten zerwühlten Graben hinab, geraten aber in das Maschinengewehrfeuer aus dem Fort. Dutzende fallen. Die Deutschen kriechen an die MG-Stellungen und halten Handgranatenbündel vor die Schießscharten. Bei einer anderen Stellung versuchen sie, das brennende Öl eines Flammenwerfers durch den Betonschlitz zu pumpen. Stundenlang dauert der verbissene Kampf. Ein Töten, das gespenstisch lautlos ist im pausenlosen Granatfeuer, das wieder eingesetzt hat. Gegen 16 Uhr haben deutsche Soldaten die Maschinengewehrbunker am Graben zerstört und das Dach von Fort Vaux besetzt. Im Inneren hat Major Renal sich mit mehreren hundert Mann verschanzt. Als er einige Soldaten durch enge Schächte zum Gegenangriff auf das Dach kommandiert, schleudern die Deutschen so lange Handgranaten, bis die Franzosen sich zurückziehen müssen. Dann entdecken einige Angreifer den von einer Granate aufgerissenen Korridor und lassen sich ins Innere hinab. Über Treppen und einen schmalen Gang erreichen sie eine Stahltür. Dahinter hören sie leise Geräusche. Renal gibt gerade Kommandos. Beide Seiten belauschen sich. Dann versuchen die Angreifer, die Tür mit einer Handgranate aufzusprengen. Die Franzosen gehen in Deckung. Die Deutschen finden in dem Gang keinen Schutz und werden von der Druckwelle ihrer eigenen Explosion verwundet. Renal lässt weitere Sandsackbarrikaden in den Gängen errichten und mit Maschinengewehren bestücken. Der Kampf tobt nun im Inneren des Forts. Samstag, 3. Juni. Die meisten Gänge sind dunkel wie ein Grab und riechen auch so. Die Deutschen sind in zwei Korridore eingebrochen und haben sich dort verschanzt. Angreifer und Verteidiger schleudern Handgranaten. Die Splitter reißen schlimme Wunden. Das explodierende TNT setzt zudem giftige Gase frei. Niemand kann die Leichen bergen, es stinkt nach Verwesung. Immer wieder kollabieren Kämpfer, die keine Gasmaske tragen, in der verpesteten Luft. Die Toten werden mit ätzendem Chlorkalk bedeckt, der sonst die Latrinen desinfiziert. Die Deutschen haben das Fort umzingelt und rücken Meter für Meter vor. Heftiges Maschinengewehrfeuer, hunderte Kugeln schlagen in den Gängen irrlichternd umher, die Verletzungen durch die Querschläger sind besonders grausig. Die Krankenstation der Franzosen besteht aus einem kaum 10 Quadratmeter großen offenen Verschlag unterhalb eines Mauerbogens. In zwei hölzerne Gestelle können hier 6 Tragen eingehängt werden, davor steht ein winziger Behandlungstisch. Kein fließendes Wasser. Keine frische Luft, kein richtiges Licht. Ein paar Dutzend Männer mit schwersten Wunden liegen bereits hier. Wieder dröhnen und Erschütterungen durch schwere Artilleriegranaten. Diesmal sind es französische Geschütze, die ihr eigenes Fort unter Feuer genommen haben, um die deutschen Angreifer auf dem Dach zu vertreiben. Vergebens. Draußen in der Stellung R1 kann Kapitän Delvert der belagerten Festung nicht helfen. Er hat genug damit zu tun, seine eigene Stellung zu halten. Seit 72 Stunden hat er nicht mehr geschlafen. Gegen 22 Uhr meldet ihm jemand, dass eine Kompanie Verstärkung in R1 eingerückt sei. Der Wehr ist erleichtert, dann aber schockiert. Von rund 170 Soldaten haben es nur 18 durch das deutsche Granat- und Maschinengewehrfeuer geschafft. Eine Stunde darauf trifft eine weitere Kompanie ein, 25 Überlebende. Sonntag, 4. Juni. Flammenwerfer. Feuergarben und schwarzer, erstickender Qualm ziehen durch die Gänge von Fort Vaux. Doch Renals Männer stoppen den neuen Angriff mit MGs. Sie haben 25 Meter Korridor verloren und einen der drei ihnen noch verbliebenen Beobachtungsposten. Jetzt können sie nur noch durch zwei kleine Stellungen mit winzigen Seeschlitzen nach draußen blicken. Dort greifen französische Einheiten sechsmal vergebens die auf dem Fort verschanzten Deutschen an, um die Festung zu befreien. Es gibt hunderte Tote. Von einer angreifenden Kompanie werden 22 Mann gefangen genommen, 150 sterben, keiner kehrt zurück. Kurz vor Mittag drückt Renal eine letzte Brieftaube durch einen Schacht ins Freie. Sie trägt die Nachricht: Noch halten wir die Stellung. Doch werden wir mit gefährlichem Gas und Rauch beschossen. Wir brauchen dringend Verstärkung. Der Vogel kommt zum Hauptquartier durch und stirbt kurz darauf, vergiftet von Gas- und Explosionsqualm. Nachmittags erbittet ein Unteroffizier ein Gespräch. Mon Commandant, meldet er, es gibt praktisch kein Wasser mehr in der Zisterne. Aber das ist Verrat, ruft der Major. Tatsächlich ist es wohl eher Schlamperei seines Vorgängers. Seit März war bekannt, dass die Zisterne nur halb gefüllt ist, aber niemand hat sich darum gekümmert, die Vorräte zu ergänzen. Möglich zudem, dass die ständigen Erschütterungen einen Riss in die riesige Wanne getrieben haben, durch den das Wasser versickert ist. Montag, 5. Juni. Schwere Kämpfe im Fort. Mit Sprengladungen haben die Angreifer ein neues Loch in einen Korridor gerissen. Unmittelbar danach richten die deutschen Flammenwerfer in die Öffnung, doch aus dem Inneren faucht ein starker Luftzug hinaus und drückt ihnen die eigene Flamme ins Gesicht. Noch kann Renal sich halten. Inzwischen liegen in und vor der Krankenstation gut 90 Verwundete, manche mit hohem Fieber oder schweren Verbrennungen. Die Deutschen erobern wieder einige Meter Korridor und den Weg zur letzten Latrine. Von nun an müssen sich die Franzosen anderswo erleichtern. Renal, der früher in den Kolonien diente, wird von Malaria geschüttelt. Abends gibt er den Befehl, das letzte Wasser an seine erschöpften Männer zu verteilen. In R1 wird Kapitän Delvert abgelöst. Mit den Resten seiner Kompanie macht er sich durch das Feuer auf den Rückweg. Als er in Verdun ankommt, kommandiert er nur noch 37 Mann. Dienstag, 6. Juni. Letzte Hoffnung für Renal. Wieder donnert französisches Geschützfeuer seit kurz nach Mitternacht. Darauf folgt ein Entlastungsangriff der Infanterie. Doch hilflos müssen die Verteidiger von einem Beobachtungsschlitz aus zusehen, wie die wenigen Soldaten, die gegen 3.30 Uhr in die Nähe des Forts kommen, im Kugelhagel fallen oder sich mit erhobenen Händen ergeben. Niemand wird die Verteidiger befreien. Noch kämpfen sie. Munition ist reichlich vorhanden, doch der Durst wird so unerträglich, dass einige Soldaten das schleimige Kondenswasser an den Wänden der Gewölbe ablecken, andere trinken den eigenen Urin. Bald winden sich Soldaten in Magenkrämpfen. Ein junger Leutnant verliert in Düsternis und Lärm den Verstand und droht, das Granatenlager in die Luft zu jagen. Renal muss ihn festhalten lassen. Mittwoch, 7. Juni. Um 3.30 Uhr sehen Posten einer anderen Festung ein Lichtsignal aus Vaux, das von einer improvisierten Leuchtanlage gesendet wird. Ne quittez pas, verlasst nicht, entziffern die Posten mehr nicht. Einige Stunden später gibt Renal auf. Er schickt einen Offizier mit einer weißen Fahne zu den in einem Korridor verschanzten Deutschen. Die Verluste der Franzosen, 100 Tote und Verwundete. Die Deutschen haben bei der Eroberung mehr als 2700 Mann verloren. Der Kampf um Fort Vaux ist nur eine Episode der großen Schlacht, mehr nicht. Deutsche Soldaten besetzen die verwüstete Festung. 3 Wochen lang setzen sie von dort ihre Attacken fort auf Verdun. Einige Angreifer stoßen so weit vor, dass sie von einem Hügel aus die Häuser der Stadt sehen können. Am 1. Juli 1916 startet die alliierte Offensive an der Somme, auf die Generalstabschef Joffre alle Hoffnungen gesetzt hat. Ein Desaster. Allein die Briten verlieren am ersten Tag 55.000 Mann. Die Attacke an der Somme sowie eine russische Offensive zwingen Falkenhayn, noch mehr Truppen aus Verdun abzuziehen. Nun sind die deutschen Armeen dort so schwach, dass sie jene Gebiete, die sie bereits erobert haben, nicht mehr halten können. Im Oktober treten die Franzosen in Verdun zum Gegenangriff an. Allein am 24. Oktober gewinnen sie an knapp einem Tag Terrain zurück, um dessen Besitz die Deutschen 4,5 Monate gerungen haben. Am 3. November fällt Fort Vaux kampflos, die Deutschen haben es zuvor evakuiert. Am 18. Dezember 1916 endet der französische Vormarsch. Die erschöpften Soldaten beider Seiten graben sich erneut ein. Die Schlacht von Verdun ist beendet. Die Front verläuft ungefähr dort, wo sie schon 10 Monate zuvor verlaufen ist. Nichts hat sich geändert. Und doch, alles hat sich geändert. Millionen Granaten haben die Region so verwüstet wie wohl keine andere zuvor. 46 Dörfer sind zerstört, 9 von ihnen bleiben für immer unbewohnt. Wälder, Felder, Straßen, Bahnlinien sind verschwunden, Boden und Wasser von Gas, Sprengstoff und Leichengift verseucht. Schätzungsweise mehr als 100.000 Deutsche sind gefallen, doppelt so viele haben Verwundungen erlitten. Die Verluste der Franzosen sind wahrscheinlich noch etwas höher. Insgesamt rund 220.000 Tote und 420.000 Verletzte, viele fürs Leben gezeichnet. 10 Monate elendes Sterben dafür, dass man am Ende dort steht, wo man angefangen hat. Doch dieses Mal kommt es zu Konsequenzen. Am 29. August 1916 wird General Falkenhayn als Chef der obersten Heeresleitung abgelöst, unter anderem wegen Verdun. Von nun an sind die Generäle Hindenburg und Ludendorff die dominierenden Männer in Militär und Politik. In Verdun verlieren die deutschen Soldaten wohl mehr als in jeder anderen Schlacht das Vertrauen in ihre Offiziere und damit in das Kaiserreich. So menschenverachtend, so offensichtlich sinnlos sind die Angriffsbefehle gewesen, dass der Glaube daran, für das Richtige zu kämpfen, erlischt. Verdun ist die moralische Bankrotterklärung des Reichs. Die Folgen, die Desillusionierung, die Verachtung der alten Autoritäten, werden sich 2 Jahre später auswirken in der deutschen Revolution. Noch weiterreichend sind die Folgen für Frankreich. Haben auf deutscher Seite zu verschiedenen Zeitpunkten insgesamt 50 Divisionen gekämpft, so schickten die Franzosen, die ihre Einheiten schneller ablösten, nach und nach insgesamt 73 Divisionen nach Verdun. 3 von 4 französischen Soldaten haben daher früher oder später das sinnlose Sterben in den Wäldern an der Maas erlebt. Keine andere Schlacht des Krieges hat so viele Soldaten derart traumatisiert. Offiziell wird Verdun in Frankreich als Sieg gefeiert. Hat sich das Land nicht in der schlimmsten Schlacht der Geschichte behauptet? Symbolisiert nicht der Schlachtruf General Nivelles, «Ils ne passeront pas, sie werden nicht durchkommen», den Geist der Grande Nation? Mehr noch. Hat sich hier nicht auch die Republik bewährt, denn Generalstabschef Joseph Joffre, der heimliche Militärdiktator, ist durch seine Arroganz, mit der er Verdun auf den drohenden Angriff nur unzureichend vorbereitet hat, sowie durch die gescheiterte Somme-Offensive diskreditiert? Seit Juni 1916 versammeln sich Frankreichs Abgeordnete erstmals zu Geheimsitzungen und entringen den Generälen, anders als in Deutschland, wieder die politische Macht. Am 27. Dezember wird Joffre auf einem unbedeutenden Posten kaltgestellt. Tatsächlich aber hat die Moral der Truppe schlimmer noch als in Deutschland gelitten. Ab Sommer 1916 häufen sich Fälle, in denen Einheiten auf den Befehl zum Abmarsch mit Sitzstreiks antworten. Ein Jahr und eine katastrophale Offensive später kollabiert Frankreichs Armee. In fast drei Vierteln aller Einheiten meutern 1917 Soldaten gegen ihre Offiziere. Erst Pétain, dem Helden von Verdun, dem einzigen General, der sich um das Schicksal seiner Soldaten kümmert, gelingt es, die Meutereien zu ersticken. Am Ende wird Frankreich dank der militärischen Macht Großbritanniens und der USA im Krisenjahr 1917 gerettet. Anders als in Deutschland, wo ein Jahr darauf die Marine revoltiert, folgt auf die Meuterei nicht der Zusammenbruch des Staates, nicht sofort jedenfalls. Aber es ist die Generation von Verdun, die 1939-40 angesichts der Aggression Hitlers in Hoffnungslosigkeit, ja Defätismus, erstarrt. Die Männer, die Verdun erlebt haben, wollen so etwas um keinen Preis noch einmal durchmachen, selbst wenn sie sich dafür unterwerfen müssen. Pétain selbst sagt schon 1927 über den französischen Soldaten, der konstante Anblick des Todes hat ihn mit einer Resignation durchdrungen, die an Fatalismus grenzt. Deshalb wohl bleibt Frankreich so inaktiv, als die Wehrmacht 1939 Polen überfällt. Deshalb verschanzt es sich beim Angriff 1940 bewegungslos in den Festungen der Maginot-Linie, den Nachfolgebauten der Forts von Domont und Vaux. Und als die Deutschen die Festungen umgehen, kollabiert die Republik. So scheint es fast konsequent zu sein, dass sich Pétain 1940 als Oberhaupt eines von Hitlers Gnaden installierten Regimes im besiegten Frankreich hergibt. Aus dem Helden von Verdun wird ein Kollaborateur. Verdun. Das hätte niemand geahnt. Das ist das Unglaubliche.
Das war Peter Kämpfe mit einer Geschichte aus der Geo-Epoche, Ausgabe der Erste Weltkrieg. Wenn ihr die Geschichte online nachlesen möchtet, dann könnt ihr das bequem tun auf Geo-Epoche Plus, unserem Digitalangebot. Das ist unter geo-epoche.de erreichbar und es gibt das Ganze auch als App. Ansonsten freuen wir uns wie immer, wenn ihr uns in euren Podcast-Apps ganz viele Sterne schenkt und abonniert, wenn ihr uns unter verbrechenderVergangenheit@geo.de Feedback schickt und wenn ihr Geo-Epoche auf Instagram folgt. In zwei Wochen blicken wir hier, ich habe es vorhin schon angedeutet, auf den Jugoslawien-Konflikt. Wir schildern, wie mit dem Zerbersten des Vielvölkerstaats Anfang der 1990er Jahre blutige Kriege auf dem Balkan ausbrechen und tauchen dann in das Schicksal der damals weltoffenen Stadt Sarajevo ein, die die längste Belagerung des 20. Jahrhunderts durchleiden muss.